Sein Atem geht nun gleichmäßig. Sein Gesicht ist mir zugewandt. Sein Kopf liegt auf dem ausgestreckten rechten Arm, das Polster ist ins Eck geschoben, die Decke bis zum Kinn hochgezogen. Die Stirn nach Osten und die Füße nach Westen, denke ich, wie der schlafende Buddha von Bamian. 300 Meter soll er lang gewesen sein und dort gelegen haben, wo auch der einstmals goldene Buddha mit seinen flammenden Schultern stand. So beschrieb es vor Zeiten ein buddhistischer Mönch, der entlang der Seidenstraße wanderte und das blühende Tal Bamians, besiedelt von Nachfahren Alexanders des Großen, durchquerte. Buddha, von den Taliban gesprengt. Ein Land ohne Kultur, denke ich, hat keine Geschichte. Noch ist es ein sperriges Bild, das ich von diesem Land und seinen Menschen in mir trage. Auch seine Geschichte ein sperriges Puzzle, das ich mit den Puzzleteilen meiner Geschichte zusammensetzen möchte. Die Teile, denke ich, passen nicht. Und ich lege mich wieder an seine Seite, drücke mich an ihn, will in die Arme genommen werden. Bitte, sagt er, lass mich noch. Träumen? Was? Was willst du? Und ich drehe mich weg und mit Schwung aus dem Bett, am Fenster zum Garten zünde ich meine Zigarette an, rauche hastig. Meine Lippen klammern sich an den Filter und meine Finger zittern. Ich frage mich, warum ich wütend bin. Weil ich keinen Krieg habe, vor dem ich flüchten musste? Kein Ausländer bin, der seinen Platz in der fremden Welt erst finden muss? Weil ich bloß von einer toten Mutter und einem vorausgegangenen Scheidungskrieg meiner Eltern erzählen kann, weil ich nichts zu erzählen habe, weil er mir nicht zuhört? Ich setze mich ins Wohnzimmer. In einem Glas seinen letzten Schluck Mangosaft mit Leitungswasser verdünnt. Ich öffne mein Notizbuch und sehe mir das Polaroid-Bild an, das ich von ihm letzte Nacht aufgenommen habe. Sein Blick, als hätte ihm der Auslöser seine Seele gestohlen. Wangen, Stirn und Hals benetzt mit einer schimmernden Schicht Regenwasser. Das dunkle Haar feucht und glänzend, er lächelt nicht. Und ich frage mich, was er dachte, frage mich immer, was er denkt, wenn er sich in seine Geschichte zurückzieht. Ich rauche noch eine Zigarette. Und als ich wieder zurück ins Schlafzimmer gehe, ist er bereits aufgestanden. Das Bett ist leer, die Bettdecke zurückgeschlagen. Der Abdruck seines Kopfes auf dem Polster, in dem sich seine Träume sammeln. Aus dem Schlafzimmer riecht es nach ihm. Und ich gehe die paar Schritte in die Küche und er sitzt am Küchentisch, hält eine Tasse Kaffee in der Hand, er lächelt, als er mich sieht, und hebt die Tasse. Schmeckt nicht, sagt er, so ohne Liebe. Er ist ein Teil des Durcheinanders auf der Welt, denke ich und höre dem Summen aus dem Badezimmer zu und dem Wasser, wie es zuerst aus dem Wasserhahn läuft, dann aus der Dusche plätschert. Ein Teil seines Landes wird er bleiben. Ein Teil des Hindukusch und ein Teil des Grabmals des heiligen Derwischs, ein Teil des zerstörten Buddhas von Bamian, ein Teil Taliban, versteckt in einer der Höhlen Tora Boras, ein Teil eines heiligen Kriegers, ein Teil Kommunismus, und einer dieses Landes, in das er flüchten musste, das er manchmal seine Heimat nennt, das ihm feindselig gesonnen ist. Einmal Flüchtling, immer Fremder, sagte er. Und in meinem Kopf auch ein Durcheinander, werde ich ihn je ganz verstehen? All seine Gedanken, die aus ihm heraussprudeln, wenn es ihm gut geht oder er zu viel getrunken hat, wird er mich verstehen und meine Welt, die eine andere ist? Werde ich ihm folgen können? Will ich das? Den Fernseher habe ich ausgeschaltet, halte die Füllfeder geöffnet in der Hand. Die Federspitze sitzt am Papier, wartet auf einen Satz. Und ich schließe die Augen. Die Feder kratzt quer die Linien, verlierend über die karierten Seiten. Du verlässt dein Land, schreibe ich, weil es deine einzige Chance ist, zu überleben.